Vielen Dank für die liebe Einführung, Herr Rabbiner. Es ist mir eine Freude, dass ich hier einen Shiur bei Ihnen geben darf. Und ich möchte beginnen mit dem herzlichen Dank an dich, Jaron, und an die Organisatoren, dass das irgendwie geklappt hat. Und ich hoffe sehr, dass ich Ihre Erwartungen nicht enttäusche. Das Thema des heutigen Shiurs: Chanukka, ganz klar. Und was ist das zentrale Thema in Chanukka? Das sind die Neirot, die Lichter, und Or im übertragenen Sinn, im höheren Sinn, Licht. Also wir sprechen heute über die Lichter und über das Licht. Das wäre mal eigentlich der grobe Rahmen. Ich möchte beginnen mit der halachischen Ausdrucksweise, die wir alle kennen. Hanerot, Halalu, Anu Madrikim. Wir zünden diese Lichter an. Ein Lanu Reshut, Menisch Tameshbahem, Ella Lir Otam Bilvat. Wir dürfen diese Lichter nicht benutzen als lichtgebende Menorah, wir dürfen sie nur ansehen. Das ist eigentlich paradox. Und wenn man schaut, wie sich die Halacha äußert, dass man aus einem ganz wichtigen Grund nicht schon bei Tag Chanukka-Licht zünden darf, Abschnei Oisim le Euroi, steht dort der Ausdruck. Das Licht muss so sein, dass man Hanor hat, haben könnte, dass man einen Nutzen haben könnte von diesem Licht. Also es muss dunkel sein und Hanor haben, Genuss haben, darf man nicht. Und so zünden wir es an. Kedei le Hodot ule Halei, damit wir in einen Zustand kommen, zu danken und zu loben. Das ist eigentlich der Zweck des ganzen Chanukka. Übrigens, Bemerkung in Klammern, wir haben einen ganz ähnlichen Ausspruch bei Purim. Chanukka und Purim sind ja immer so zwei ein Pärchen gewissermaßen. Bei Purim sagen wir auch Shoshanat Yaakov, und wir sagen Baruch Mordechai und so weiter. Und wozu dient das Ganze? Lohodia Shekol Kolbecha, dass alle, die sich auf HaKadosh Baruch Hu verlassen, neue Boschu, sie werden nicht verschenkt. Wir haben auch dort ein L, wie auch hier, Kedei Lehodot. Jetzt ist die Frage, wenn wir solche Lichter anzünden, einen Nutzen davon haben wir nicht. Wir könnten einen Nutzen haben, aber wir haben keinen. Wir schauen sie an und dann beginnen wir zu loben. Ist das bei Ihnen der Fall? Passiert das automatisch? Wir schauen die Menorah an. Jetzt habe ich das Bedürfnis, HaKadosh Baruch Hu zu loben. Vielleicht, hoffentlich, vielleicht nicht. Ich glaube, das Ziel dieses Shiurs sollte sein, dass wir ein bisschen ein näheres Verhältnis zu diesen Lichtern und zu Licht im Allgemeinen erhalten, so dass wir uns vielleicht den einen oder anderen Moment hinterinnen am Chanukka, was tue ich hier überhaupt? Ja, das ist das Licht. Das ist Licht. Unsere Tour in Shiur führt zuerst über ein paar interessante Ma'amarei Chazal, Aussprüche unserer Weisen, wie sie den Chanukka platzieren. Und ich möchte dann ein bisschen weiter ausholen und zuerst über das Thema Or und Rilja, Licht und Hinschauen, ein wenig sprechen. Dann über zwei Psukim, die in Mishlei mit Näher und Or zu tun haben. Wir sehen das dann. Und ein wenig darüber berichten oder versuchen darüber zu berichten, was für einen Stellenwert Or, das Licht, bei Maasei Bereishit, bei der Erschaffung der Welt hatte. Und dann kommen wir wieder zurück zu Chanukka. Wie viele Chanukot gibt es? Wir haben einen, unseren Chanukka. In Chazal gibt es verschiedene Aussprüche, dass es eben nicht nur einen gibt, sondern deren sieben. Wie man diese sieben zählt, darüber wiederum, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eine Auszählung ist Chanukat Shamayim Va'aretz, Shenei Ma'vayachulu, die Einweihung von Himmel und Erde nach der Erschaffung am siebten Tag, das war Shabbat, das ist Vayachulu. Mit Vayachulu haben wir den Auftrag, diese Einweihung fertig zu machen. Dann kommt weiter Chanukat HaChomah, die Einweihung der Stadtmauer. Chanukat Shel Gola wird genannt, ich gehe hier nicht, ich bewusst nicht in Details. Chanukat HaOlam Haba, es gibt eine Einweihung, die auch den Namen verdient, Le'olam Haba. Chanukat HaNesi'im, die Einweihung der Fürsten beim Mishkan in der Wüste. Olam Haba ist die zukünftige Welt. Und Chanukat HaMikdash und die Einweihung des Beit HaMikdash. Und ein Chanukat, das ist Chanukat HaKohanim, wird das genannt, die Einweihung durch die Kohanim. Zush Anu Mavikim, das ist unser Chanukat, das ist eine Einweihungsfeier. An einer anderen Stelle wird etwas anders eingeteilt und alle diese Chanukot, diese Einweihungsfeiern, beziehen sich auf die Erschaffung der Welt. Ersten Tag ein Chanukat, zweiter Tag ein Chanukat, dritter Tag ein Chanukat. Und an einer weiteren Stelle sagen unsere Weisen, dass jeder Tag, was war der Chanukka, was war die Einweihung? Ein bisschen mehr Licht. Gewissermaßen ein bisschen mehr Licht. Wo hat es Licht? Zum Beispiel am dritten Tag. Am dritten Tag wurden die Bäume erschaffen und dort her kommt unser Schemen Salz, unser Olivenöl, das wir wiederum brauchen, um Licht zu machen. Wo ist da der tiefere Sinn? Das ist eine andere Drascha. Gehen wir mal davon aus, Licht steht im Mittelpunkt, das ist das eine Element, und das andere Element, das im Mittelpunkt steht, ist immer Vayechulu. Wir haben den Auftrag, den Chanukka, die Einweihung, die irgendwie begonnen hat, die da ist, entweder im Mittag oder mit dem Anzünden der Lichter oder bei einer anderen Gelegenheit, Vayechulu fertig zu machen. Asher bara Elohim la'asot, hat versprochen, hat die Welt erschaffen, la'asot, damit wir unseren Auftrag erledigen können. Das ist immer das Grundthema, das überall immer wieder auftaucht. Das ist ein Mahamad Chazal, der einmal dazu dient, unser Chanukka-Fest in einen viel, viel größeren Zusammenhang zu stellen. Es geht also nicht nur einfach um irgendeine, fast patriotische Aktivität, dass wir uns erinnern, das war da mal. Wir haben keine Feste, die nicht eine Relevanz für den heutigen Tag und für uns selbst haben. Wir feiern nicht einfach die Vergangenheit, da war irgendwas und es ist immer schön, ein Fest zu haben, also haben wir auch ein Fest. Das ist nicht Chanukka und es geht auch nicht in keiner Art und Weise unsere Feste ganz generell. Wenn wir ein Fest haben, dann ist es dazu da, dass wir etwas mitnehmen davon, dass wir steigen geistig, dass wir in unserem jüdischen Überleben gestärkt werden. Und das ist auch hier La'asot, wir haben hier einen Auftrag. Schauen wir mal ein bisschen näher hin, was hier sein könnte. Die Psukim, die dafür relevant sind, auf die ich gerne heute ein wenig eingehen möchte, sind zwei Psukim. Einer ist Kineir Mitzvah V'Torah Or V'Derech Chayim Tochachot Musar. Ich übersetze. Kineir Mitzvah, die Mitzvah, das Erfüllen eines Gebotes, das ist ein Licht. Ein Lichtlein, eine Lampe, in irgendeiner Form, eine Kerze, eine Lampe, ein Licht. Die Torah, aber Torah, die Verbindung zu Torah, das Lernen von Torah, die direkte Anwendung von Torah, das ist ein Licht. Wir werden darüber zu sprechen haben, was der Unterschied ist zwischen einem Lichtlein, einer Lampe und einem Licht. Wir werden Chaim, Tochachot Musar, und der Lebensweg ist oder basiert aus, vom Kosmos sagt, auf zurechtweisenden, ja, Zurechtweisungen, Handlungen, die uns zurechtweisen. Man kann aber auch lernen, wie der Teil vom Kosmos sagt, wenn man es ernst nimmt, dann ist der ganze Lebensweg eines Menschen ist eine Zurechtweisung, ist etwas, das einen aufwecken soll, das einen belehren soll. Wir sollten eigentlich in einen Zustand kommen, wo wir vielleicht sogar an jedem Tag, aber sicher jedes Jahr, wenn wir an dieselbe Stelle kommen, oder spätestens, wenn wir ein ganzes Leben gelebt haben, dass wir sagen können sollten, ich bin nicht mehr derselbe wie letztes Jahr. Ich bin irgendwo weitergekommen, irgendwo gestiegen, irgendetwas habe ich verstanden, was ich letztes Jahr noch nicht verstanden habe. Das wäre eigentlich der Zweck. Und damit sind wir schon relativ nahe bei unserem Hauptthema, bei unseren Hauptthemen. Ich komme nachher auf die Interpretation dieser Subtilen zurück. Beginnen wir schön brav am Anfang. Der erste Teil dieses Schiurs beschäftigt sich ein wenig mit Or und Reia, mit Licht und mit der Art, was es bedeutet, Licht zu sehen. Was heißt hier, wir haben keine Erlaubnis, wir dürfen nichts anderes tun mit diesen Lichtern, wie sie sehen. Was heißt, wir sehen diese Lichter? Der zweite Teil des Schiurs beschäftigt sich mit einer Interpretation der Psukim bzw. des Pasuks, nämlich zwar der Torah, den ich jetzt gerade erwähnt habe, und der Pasuk, der vorangeht, Behitalechacha, Tankeotcha, ich komme daraus. Und der dritte Teil des Schiurs möchte sich gerne beschäftigen, sofern wir so weit kommen, mit dem Stellenwert von Or, von Licht, beim Ma'aseh Bereishit, bei der Erschaffung der Welt und der Interpretation, sowohl in den Psukim in Bereishit, wie auch der Interpretation von dem, was David HaMelech dazu gesagt hat, im Kapitel von Baruch Nafshi. Was heißt Ella Lirotam? Wir dürfen diese Lichter nur sehen. Beginnen wir ganz einfach. Das Wort Reia, paar Definitionen. Das Wort Reia, was heißt sehen? Hinsehen, blinzeln, weiterlaufen, ignorieren, was heißt sehen? Ich glaube, Reia heißt ganz generell immer und überall etwas versuchen zu verstehen, sich zu vertiefen. Und ich habe dafür gute Beweise überall in der Tora. Zum Beispiel, Vayal Hashem et Haor Kito, ganz am Anfang, bei Ma'aseh Bereishit, hat Gott gesprochen, sah das Licht, Kito, dass es gut war. Ra'ahu, er hat es gesehen, she'eino kedai lihishtamesh bo resha'im, vihivdilo le'tzadikim le'afid lavo. Er hat gesehen, dass dieses Licht, das er zu Beginn der Schöpfung erschaffen hatte, nicht gut ist für die Reshaim, für die schlechten Menschen, und er hat dieses Licht gleich wieder weggenommen für die Tzadikim, La'afid Lavon, in der Welt, die kommt. Interessante Sache, was war denn nachher, war es dann wieder dunkel, nach einigen Quellen war das nach 36 Stunden, nach anderen Quellen am vierten Tag, also auf jeden Fall dieses Urlicht, das ist wieder weg. Haben wir heute vielleicht noch einen Zugang zu diesem Licht? Ist das ganz weg? Was war das für ein Licht? Weil ja, Hashem hat gesehen. Was heißt, er hat gesehen? Kevayachol, wie es sein könnte. Er hat sich vertieft und daraus eine Havana, etwas Verständiges gemacht, wenn man so sprechen darf, über Hashem. Er hat eine Konklusion gezogen. Wir haben andere, viel nähere Quellen, wie beispielsweise bei Moshe Rabbeinu steht. Moshe Rabbeinu, Sie alle wissen, er wuchs auf am Hof von Pharao, hat sich aber extrem und sofort gekümmert, wie es seinen Brüdern und Schwestern geht in Israel. Und er ging hin und schaute, steht dort im Pasuk, weil Jahwe Siblotam, er sah ihr Leiden, er sah es, sagen uns Chazal, Nun ja, wenn wir von uns sprechen, wir sehen Haufen Sachen, die uns, ja, ja, ich hab's gesehen, natürlich. So what? Bei Moshe Rabbeinu war es nicht so. Vayar besiblotam, er hat sein, mit Herz und Seele verstanden, wie es den Juden ging. Und er hat sich damit identifiziert. Das war Vayar. Er hat sich darin vertieft und die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen. Also ein weiteres Vayar, Vayar ganz allgemein, ist also ein Ausdruck von sich vertiefen und etwas verstehen. Wir sehen es auch bei Akkubesprochen. Hashem steht auch bei Jahr, Akkubesprochen hat gesehen die Jerusalem, bei jeder Elohim. Und Akkubesprochen wusste, was immer das heißt. Akkubesprochen hat die entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen und das war der Beginn der Geula, der Beginn der Erlösung. Wir haben also auch dort den Ausdruck bei Jahr heißt verstehen. Wir kommen zurück. Da ist also mal eine ganz einfache Interpretation. Wir sind dazu ausgefordert, wenn wir sagen, ein langer Schutt, nicht am Eschbahem, ein langer Otam will was, dann heißt das, durch einen Schimusch werden wir abgelenkt, durch das Benutzen eines Lichtes, wie hier beispielsweise, wir haben hier eine Beleuchtung, wir können die Beleuchtung benutzen, durch den Fakt, dass wir die Beleuchtung benutzen, sind wir davon abgelenkt, uns zu überlegen, Moment mal, was soll das? Was ist es, das es mir beibringen könnte? Ich benutze es einfach. Also ist hier genau der umgekehrte Weg. Wir benutzen es nicht und wir vertiefen uns darin, was bedeutet es für uns? Was ist der Stellenwert von Ort, von Licht und wo haben wir noch Licht? Das ist eigentlich diese erste Aufforderung. Ich möchte hier die Definition von Or bringen, wie sie Rabbiner Hirsch in seinen Schriften bringt. Hochinteressant. Or, sagt er, geschrieben alles war reich, verwandt mit Or, geschrieben allim war reich. Wach werden, lehit orer, sich zu erwecken, wach werden, für äußere Eindrücke empfänglich werden oder sein. Daher auch die Ohr ist auch die Haut eines Menschen, das ist das allgemeine Organ der Empfindung. Und natürlich wach machen und wecken steckt alles drin in den Ausdruck von Ohr. Es ist das weckende Element, das alle Kräfte zur Entfaltung wach ruft. Und es steht dem Koscher gegenüber, da ist auch die Analyse von Raffirsch in dem Wort von Koscher, dass Koscher bedeutet, das Entzogensein, sich etwas entziehen. Also wenn wir von Ohr sprechen, dann steht im Mittelpunkt dieses Wachwerden, Wachrütteln, wir sollten etwas empfinden, wenn wir auf Ohr schauen. Soweit die Definitionen. Von Or und von Elan oder Schuttlich, von Eschbahem, Elan, wir Otan, wir sollten uns vertiefen in diese Liste. Kommen wir auf ein paar Zutaten zu sprechen. Und zwar möchte ich hier eingehen auf die Wirkung von Or. Denn das ist ja das, was uns letztlich in irgendeiner Form nahegeht, wie wirklich. Wir alle wissen, wie unser menschlich-physisches Licht wirkt. Es macht die Nacht zum Tag, es macht das Dunkle zum Hellen und es wird. So ganz nebenbei, wie war es denn früher, als die Nacht dunkel war? Yom le yom yabia omer, velaila le laila yechavedat. Ein Tag zum nächsten, yabia omer, gibt weiter den Befehl, das heißt das Tagwerk vom nächsten Tag ist eine Fortsetzung des Tagewerks vom vorangegangenen Tag, Velaila, Velaila, Yechavedat, und jede Nacht ist dazu da, das Wissen zu schärfen. Yechavedat, was heißt das? Wenn ich einmal von einer Nacht ausgehe, ohne Licht, dann heißt das, ich kann in der Nacht eigentlich gar nichts anderes tun, auf mich einen Moment zurücklehnen und darüber nachdenken, was am Tag vorgefallen ist, oder im erweiterten Sinn, was unser Auftrag ist, uns mit Torasche Bealpä, mit der mündlichen Überlieferung, die ja während langer Zeit auswendig gelernt wurde, zu vertiefen, zu beschäftigen. Diese Muße, diese Ruhe, die haben wir heute nicht mehr. Heute ist Tag und Nacht im Grunde genommen kein Unterschied mehr, aber da wir bezahlen einen enorm hohen Preis dafür, nämlich, dass wir gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, oder viele unter uns, sich zurückzulehnen und einen Moment nachzudenken, innezuhalten und vielleicht irgendwie im Wissen weiterzukommen. Das wäre die Funktion der Nacht. Und damit kann ich schon mal die Frage anschließen, wann sieht man besser und wann sieht man weiter? Das sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Besser sehe ich natürlich, wenn es Licht hat. Wenn es hier kein Licht hätte, könnte ich diese Schrift nicht lesen. Ich sehe besser. Wann sehe ich weiter? Weiter sehe ich in der Nacht. Am Tag, die weiteste Entfernung von mir aus, wenn Sie an einem schönen Wintertag auf einen Schweizer Berg steigen, ich darf ja da ein bisschen Reklame machen, dann haben Sie am heißesten in den Nachrichten heute Hochnebel, gute Fernsicht. Das hat jemand gedacht. Gute Fernsicht heißt, dass Sie beispielsweise auf den Birkliberg bei Zürich steigen können und fahren können und von dort bis zum Jungfraujoch sehen, also die ganze Corona der Berge, zum Teil 250 bis fast 300 Kilometer weit, sehen Sie. Aber nachher ist fertig. Weiter sehen Sie nicht. Sterne? Unmöglich. Das Einzige, was man noch so knapp sieht, ist manchmal den Mond, aber damit hat es jetzt. Und natürlich die Sonne, klar. Aber weiter sieht man nicht. Wie steht es in der Nacht? In der Nacht sehe ich zwar das Nahe nicht, ich sehe die Berge nicht, aber ich sehe sehr viel weiter in die Tiefe des Universums, ich sehe Sterne, ich sehe eine ganze Welt, die mir am Tag verborgen bleibt. Darauf kommen wir, Trineder, noch im dritten Teil des Schiurs. Das ist die Funktion, die Definition des Lichtes. Also Licht sollte uns einmal auf jeden Fall dazu anhalten, die Frage zu stellen, was hilft mir das Licht? Deckt es auf? Oder verdeckt es? Licht kann beides. Licht kann beides. Das sind diese Fragen, die uns beschäftigen. Und eine weitere Frage, die uns beschäftigt, im dritten Teil direkt gestellt, kann man Licht sehen? Gehen wir hier ein bisschen in die Tiefe, ein erstes Mal. Wir haben also festgehalten, beim Sehen von Licht geht es um das Verstehen von Licht. Und beim Licht als Ganzen geht es um diese fast undefinierte Geschichte oder undefinierbare Geschichte, dass es hell wird und dass man damit in irgendeiner Form etwas erreichen kann, was man ohne nicht kann oder was man ohne besser kann. Es gibt beides. Ich gehe auf zwei Zukunft. Ki näher mitzwa ne Torah o. Mitzwa ist ein näher. Torah ist das Licht. Und der Pasuk davor heißt, die Torah, die ja eben der Inbegriff des Lichts ist, wenn du gehst, führt sie dich, beschochbecha, kishmor alecha, wenn du dich hinlegst, dann hütet sie dich, vahatikosa, hütet sie fecha, und wenn du aufwachst, dann beschäftigt sie dich beziehungsweise sie sich mit dir. Dann hast du etwas zu sprechen, du hast ein Thema. Und der nächste Passus ist, Hineo Mitzwa Betorao. Warum ist das Ganze, warum führt mich die Torah? Weil eben Neo Mitzwa Betorao, die Mitzwa ist ein Licht, Betorah, und die Torah ist das Licht. Als Ganzes bedarf kein Dokum. Das ist da, wie wir schon gedacht haben. In diesem Passus, Behit Halechacha Tamcheocha, das ist jetzt mehr Shiur wie Drascha, müssen wir verstehen, auch da hat das Licht eine sehr direkte Funktion. Denn Torah führt mich, indem sie mir Licht gibt. Und Chazal geben uns ein fantastisches Moschel, ein fantastisches Gleichnis. Die Torah, das Licht der Torah, führt mich. Machal, es gleicht. Le Adam, einem Menschen, Shahayam Haleh, Beishon, Laia, Beafela. Er ging im totalen Dunkeln in einem Wald, irgendwo. Um Mitjare, und er führte sich, Minakotim, vor den Dornen, Minakotim, von den Löchern, und Minakotim, und voll Unkraut, irgendwelches wichtiges Kraut, Unkraut. Und natürlich, Mechayara, von wilden Tieren, und Minakotim, und auch vor Räubern. Hat also da fünf Sachen, die ihm Angst einjagen. Unmittelbare Umgebung und die mittelbare Umgebung. Unmittelbare Umgebung, das was ihm wehtun könnte beim Laufen, und die mittelbare Umgebung, das sind die Räuber und die wilden Tiere. Und er hat noch ein viel größeres Problem. Er hat die Orientierung total verloren. Er hat keine Ahnung, wo er ist, wohin er geht. Und jetzt passiert Folgendes. Nidana lo abukasel or. Er bekommt ein Nähr. Er hat eine Fackel, eine Taschenlampe, modern gesagt. Was passiert jetzt mit ihm? Ein erster Effekt. Nitzul, Minakotim, Uminakotim, Uminabalkanim. Er wird gerettet vor den Dornen, vor den Löchern im Boden, Uminhat, Balkanim von dem, vom Unkraut. Also er kann den Weg unmittelbar erkennen. Aber, erstens mal, Adayen mit Jarene, Chayara, Auminalistin, er hat immer noch Angst vor den wilden Tieren und vor den Räubern. Bemerkung in Klammern, die Angst vor den Räubern könnte sogar eher noch größer geworden sein, denn dieses Licht identifiziert ihn und macht ihn sogar noch besser sichtbar für diejenigen, die ihn schlecht wollen. Und er hat natürlich noch immer sein monumentales Problem, er kann sich zwar schützen vor den unmittelbaren Dornen, weiß aber immer noch nicht, wo er ist. Nun ja, das ist die erste Stelle. Aber jetzt, Kivan Sha'Allah Amud HaShacha, jetzt kommt die Morgenröte, es wird hell. Jetzt haben wir schon eine ganz andere Parsche. Nitzal Mechaya Raha Uminalistin. Jetzt ist er auf die wilden Tiere und die Räuber los. Denn die operieren bekanntlich vor allem nachts. Die haben gerne die Dunkelheit, die haben nicht so gerne den Tag. Also werden sie sich zurückziehen. Das Problem hat er nicht mehr. Jetzt hat er also zwei Hauptprobleme los. Den unmittelbaren Weg, den sieht er. Und er sieht, er ist auch gerettet von den wilden Tieren, die sich verkriechen. Aber sein monumentales Problem ist leider immer noch da, weil Adayen, einer Jöder, bei einem Dörfmale, er weiß einfach immer noch nicht, wo er ist im Wald, er irrt herum. Die Dia, le Parashat Drachim, Nitzal Mikulam. Wenn er zu einer Weggabelung kommt, vorausgesetzt, es hat einen Wegweiser, dann ist er von allem gerettet. Denn von dort kann er den Weg weiter finden. In diesem Mahamachasal wird impliziert einerseits die Funktion des Nähers, der Taschenlampe, des lokalen Lichts. Es hilft nur sehr begrenzt. Wir müssen nachher in einem Moment noch dazu kommen, was sind diese Gefahren. Das Ohr, wenn es wirklich hell wird, das hilft weiter. Und was wirklich hilft, ist, wenn er an eine Weggabelung kommt und dort, von dort den Weg weiter wissen kann. Dann weiß er ihn. Da möchte ich nur ein Bild ausmalen, das uns einmal ein Baldachin in Zürich gegeben hat und das mir außerordentlich gefällt. Jetzt stellt man sich vor, er kommt an diese Weggabelung. Und es hat einen Wegweiser, aber der Wegweiser ist ausgerissen und liegt neben der Kreuzung. Wie sieht es jetzt aus? Das ist der Teil, über den spreche ich halt auch nicht, aber ich möchte gerne diesen Bild weitergeben. Ja, doch, es hilft ihm natürlich, es hilft ihm sogar monumental. Und das ist eine Lebensfrage. Wenn er weiß, woher er kommt, dann kann er den Wegweiser so hinstellen, dass der Pfeil in deine Richtung zeigt, von wo er hergekommen ist. Und dann stimmen die anderen Wege auf. Das ist mal zuerst eine unglaubliche Lebensphilosophie. An allen Weggabelungen ist die erste Voraussetzung, man sollte wissen, woher man kommt. Das ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Wenn man weiß, woher man kommt, dann kann man zumindest einen abgebrochenen Wegweiser noch handhaben. Wenn man das auch nicht weiß, dann hat man ein enormes Problem, weil dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man auch nicht weiß, wohin man eigentlich will. Chazal geben uns mit diesem Bild drei Punkte. Die Funktion des Näher, der Taschenlampe, die Funktion des Ohr, Licht, und die Funktion der Parashat Drachim, der Weggabelung. Und hier ein kleiner Hinweis. Ja. Was heißt diese Dreiteilung des Papstes? Und so weiter. Sehr naheliegend, es passt zusammen mit Kriyat Shema, das Sie auch kennen. Wenn du auf den Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, dort ist das Aufstehen am Ende, hier ist das Aufstehen, sie weckt dich auf und du stehst auf. Das umfasst also meinen ganz normalen Tagesablauf. Schakarit, Mincha und Mare. Das ist der eine Hinweis im Pasuk. Der andere Hinweis im Pasuk, der eigentlich viel weiter geht, natürlich Hinweis auf Abraham, Yitzchak und Jakob, überall wo wir so diese Dreiteilung haben, können wir passendes Chazal hinein in diesen Pasuk. Ja, wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann ist das ganze Leben. Beitalechacha, Tancheotcha, wenn du gehst, dann führt dich die Torah, Beschopacha, wenn du dich über 120 Jahre hinlegst, dann ist die Torah mit dir, Vatisota, und wenn du wieder aufwachst, der Akid Lavo, bei Kriyat HaMetim, bei der Auferstehung der Toten im Olam Haba, dann wird die Torah dich begleiten. Das ist also der Begleiter, der immer mitkommt. Alle anderen Begleiter, die ist man früher oder später los. Die Familie, das Geld sowieso, die Mann und Sohn kommen mit. Und die Torah begleitet über den ganzen Prozess. Ja. Und hier stellt sich eine Detailfrage. Wenn wir schon diesen Teil, und zu einem Teil dieses Weges, brauchen wir Näher. Zu einem viel weiteren Teil dieses Weges brauchen wir Ohr. Wir brauchen das Licht. Und wenn wir das Licht nicht haben, dann funktioniert es nicht. Ich komme in einem Moment darauf. Ich möchte nur noch die Analogie von Pasuk fertig beschreiben. Der Yom HaMitah, der Tag des Todes, entspricht in diesem Fall dieser Parashat Drachim, dieser Weggabelung. Und da stellt sich eine Detailfrage. Ich glaube, es gibt wenige Zustände im Leben, wo man sich eher, wir wissen es alle nicht, wir werden es wissen wahrscheinlich, wo man sich eher gezwungen vorkommt, wie wenn am Ende des Lebens, dann kommt der Malach HaMavet und sagt, jetzt kommst du mit. Was gibt es da für einen Entscheid? Parashat Drachim heißt ja immer, ich habe die Wahl, ich kann nach rechts gehen oder nach links gehen, ich kann den richtigen Weg wählen oder den falschen. Da liegt ein gewaltiger Hinweis. Der Hinweis ist, wir brauchen das Licht. Und das ist auch unsere Philosophie. Dort wird darauf gebetet und hingewiesen, dass ich Hashem bitte, dass in meinem letzten Moment ich bewusst bin, was in mir vorgeht, weil ich in diesem letzten Moment eben genau an dieser Parashat Drachim noch alles in Ordnung bringen kann. Ich kann den richtigen Weg wählen, aber der Yetzer Hara, der schläft auch nicht. Der weiß, dass es seine letzte Chance ist, einen Menschen noch zu verführen und kommt deshalb mit dem größten Kaliber, das er hat, um einen Menschen abzulenken. Und das ist die Parashat Drachim, die letzte Parashat Drachim. Wir haben aber in unserem Leben dauernd solche Weichenstellungen und solche Kreuzungen, wo wir richtig oder falsch gehen können. Manchmal kann man korrigieren, manchmal ist es schwieriger. Das ist diese Parashat Rahim. Der Pasuk bezieht sich auf das ganze Leben. Näher ist ein Licht, das von unten nach oben geht. Or ist ein Licht, das von oben nach unten kommt. Es ist ein umfassendes Licht. In Chazal wird verglichen Näher Mitzwa mit Torah Or. Eine einzelne Mitzwa, ein Gebot erfüllen, eine gute Tat vollbringen, das ist ein kleines Lichtlein. Das hilft mir von eben diesen Wurzeln, von diesen Dornen und was immer das ist. Wie der Marc Schodorf erklärt, das sind eigentlich die Grundbedürfnisse im Leben, die dort angesprochen werden. Parnassa, Überleben, Gesundheit, Kinder, das sind diese Analogien, in die ich jetzt nicht tiefer eingehen möchte. Da hilft mir eine Mitzwa. Dort, wo es um die allumfassende Hilfe geht, dort komme ich nicht durch, ohne das Ort von Torah, ohne Licht. Ich brauche dort ein Licht, das von oben nach unten kommt, das alles erhält und das ich nicht erhalte, ohne irgendwie diese Verbindung zur Substanz des Judentums, zur Substanz meiner Seele zu haben. Das geht nicht anders. Man kann es versuchen, aber es funktioniert nicht. Der Pasuk Be'ithalekacha Tanzeotcha lehrt uns damit zwei Sachen. Wir brauchen ein Näher und das Näher, das Licht, wird uns nur begrenzt weiterhelfen. Wir brauchen das umfassende Licht, damit wir in irgendeiner Form eine Rettung, eine Hilfe erhalten können. Das ist Ki Näher Mitzwa, Betorator. Eine einzelne Mitzwa schützt, und das wird auch im Chazal ausgeführt, schützt nur begrenzt und Torah schützt umfassender. Auch wiederum ein Schiur für sich, was das bedeutet. Nun ja, wir wissen also, woher wir kommen. Wir wissen, was wir an Ohr brauchen, an Licht brauchen. Und wir wissen, dass auch das Näher viel weniger erreichen kann. Und jetzt kommen wir zu dem Ohr Katora, zu diesem geistigen Licht, das wir eigentlich suchen. Da gibt es jetzt zwei Punkte, zwei oder drei, die ich gerne bringen möchte. Chazal erzählen uns, dass Maaseh Bereishit, die Erschaffung der Welt, die Schöpfungsgeschichte, in Bereishit, Sefer Bereishit, ausgeführt wird und von David HaMelech im Borchinafschi, Kapitel Kutzalet 104, mit mehr Details versehen wird. Chazal drückt sich sogar so aus, dass Moshe Rabbeinu verdeckt hat in der Torah, kam David HaMelech und hat es zum Teil aufgedeckt. Und im Zusammenhang mit Licht hat es da einen ganz wesentlichen Punkt. Ote Or Kasalma Note Shamai Kairia. So wird die Erschaffung des Lichtes, dieses Licht, das wir suchen, beschrieben mit Oteor. Also das Wort verdeckt, er umhüllt das Licht, Kasalma, wie ein Kleid. Salma ist ein Überhof, ein Überhang. Die Frage ist, was wird hier ausgedeckt und was wird hier verdeckt? Wie verdeckt man Licht? Offensichtlich haben wir das Licht von Maaseh Bereishit. Das haben wir nicht mehr. Dieses Licht ist verschwunden. Was haben wir? Wir haben das Licht der Sonne. Aber das Licht von Maaseh Bereishit in der Form haben wir nicht mehr. Was heißt, das Licht ist verdeckt? Die Antwort lautet, es gibt verschiedene Arten, wie man Licht verdecken kann. Erstens mal, wenn es um geistiges Licht geht, dann kann man uns einfach die Antenne abbrechen. Wenn wir auf einer bestimmten Frequenz nicht empfangen, dann merken wir nichts. Wir wissen doch aus der Tierwelt, von mir aus Orientierung der großen Fische im Meer, die über tausende von Kilometern ihren Weg haargenau zurücklegen, weiß man heute, eine der Orientierungsmöglichkeiten ist über die elektromagnetischen Wellen, die für diese Fische, für dieses Organ, das sie haben, so sichtbar sind, wie für uns eine gebirgige Topologie. Sie finden sich also zurecht. Wir wissen von Vögeln beispielsweise, wo man die Frage hatte, wie sie sich über den amerikanischen Kontinent orientieren und haargenau den Weg finden, und zwar nicht im Sichtflug, weiß man heute, dass es Vogelarten gibt, die können den Surf, den Wellengang vom Pazifik und den Wellengang vom Atlantik in der Mitte des amerikanischen Kontinents hören. Wir hören den nicht. Das ist eine Frequenz, die weit unterhalb von unseren 50 Hertz, die wir hören können, liegt. Und diese Vögel können diese Frequenz hören und können sich danach orientieren. Warum hören wir es nicht? Antenne ist abgebrochen. Hunde können eine hohe Frequenz hören, die wir nicht hören können. Eine Hundepfeife, die ist schrill für den Hund, für uns nicht hörbar. Warum hören wir das nicht? Antenne ist abgebrochen. Der Pasuk sagt uns, dass wir bei Matar Sinai, als wir am Sinai standen, sahen wir die Kolot und die Lapidin, wir sahen dieses Feuer, wir sahen die Stimmen. Wie können wir Stimmen sehen? Damals hatten wir eine Antenne dafür. Die ist leider abgebrochen. Also eine Möglichkeit, uns Licht zu verbergen, ist sehr einfach. Die Antenne ist abgebrochen. Und der Zustand, der stimmt leider auf jeden Fall, denn wir haben keine Ausnahme für Frequenzen, die beispielsweise unserer geistigen Existenz schaden. Wir spüren keine Schmerzen an der Welle, wir spüren das nicht. Wir wissen zumindest, die, die wir hier sitzen, ich glaube, es gibt hier niemand, der bezweifelt, dass der Mensch eine Seele und eine höhere Existenz hat, wie immer sie das definieren, irgendwo ist das vorhanden, sonst wären sie nicht hier. Haben wir dort Schmerzen, wenn wir es verletzen? Nein. Wenn jemand eine Mitzwa nicht einhält, die in der Torah geschrieben steht, spürt er mal primär nicht. Im Gegenteil, er kommt sich vielleicht noch groß vor, ich bin mein eigener Herr, ich habe es fertig gebracht. Und nach 120 sieht es anders aus, weil dort sehen wir den Schaden. Und der Vergleich ist eher der, ich stelle das als Frage in den Raum, ist es positiv für einen Menschen, wenn er kein Schmerzempfinden hätte? Wir wissen, dass es Menschen gibt, die kein Schmerzempfinden beispielsweise an der Hand haben und die sich dauernd verbrennen, die sich dauernd Schaden zufügen, ohne dass ihr Körper die warnt. Ein normaler Mensch tut das nicht, der verbrennt sich nicht, denn er weiß, es ist heiß, es tut weh. Ein Mensch, der dieses Schmerzempfinden nicht hat, dem tut es nicht weh. Also wir haben da ein Problem, das durchaus sein kann, wir spüren nicht. Wir spüren nichts, weil wir das Licht nicht sehen, oder wir spüren nichts, weil die Antenne abgebrochen ist. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante von Oteol kann sein, hat so gesprochen, hat dieses Licht einfach weggenommen, abgelöscht. Es ist nicht mehr vorhanden. Die dritte Variante kann sein, Oteol erhüllt sich ein in ein Licht, das alles andere verdeckt. Das ist auch möglich. Wir kennen das, ich habe es vorhin erwähnt, wenn die Sonne scheint, dann sehen wir die Sterne nicht. Das heißt, die Erde ist dann eingehüllt in ein Licht, welches zwar auf der einen Seite dazu führt, dass wir es besser sehen, aber auf der anderen Seite gewisse Zustände verdeckt, von denen wir wissen, dass sie existieren. Die Sterne sind genauso da, bei Tag wie bei Nacht, aber wir haben keine Chance, wir sehen nicht durch dieses Licht hindurch, das unseren Planeten einhüllt. Das ist Oteol Kasalma. Also das Wort hüllt ein mit Licht oder hüllt ein das Licht wie mit einem Kleid. Wir sehen nicht aus diesem Licht heraus. Das impliziert aber einen ganz wichtigen Punkt. Es impliziert, dass das Licht noch vorhanden ist. Das ist nur dann nicht vorhanden, wenn ich sage, dass der Sportplatz ist abgeschaltet. Das ist nur eine Variante. In allen anderen Varianten, wenn er bei uns die Antenne abgebrochen hat, dann muss ich schauen, wie ich zu dieser Antenne komme. Wenn er das Licht eingehüllt hat mit anderem Licht, dann muss ich schauen, wie ich dadurch hindurch sehen kann. Aber das Licht ist vorhanden. Dieses Licht, das ist eigentlich unser geistiges Licht, das Ortora. Das Licht der Tora, wenn wir es nutzen wollen. Und dieses Licht, wir haben verschiedene solche abstrakte Konzepte, die übrig geblieben sind von der Welterschaffung. Beispielsweise, ich frage, gibt es den Eitzchaim? Wir wissen, es haben uns zwei Bäume gegeben, den Eitzchadatzkodwara, den Baum des Wissens von Gut und Böse und den Eitzchachaim, den Baum des Wissens. Bei der Schöpfung war es ein Baum, von dem Adam hätte essen können, und dann sich in irgendeiner Form ewiges Leben sichern hätte können. Das geht so weit, dass die Vertreibung aus dem Gan Eden wird begründet mit dem Velokasame Eitzachalim, der halbe Heile Olam, und er nimmt auch vom Eitzachalim und lebt für immer. Das kann nicht sein, denn nach dieser Tat, was immer die Tat war, die er gemacht hat, hat er keinen Zugang mehr zum ewigen Leben auf dieser Welt. Dort gibt es aber auch eine interessante Interpretation. Hatur Shmochel hat Malachim hingestellt, Lishmol et derer Eitzachalim. So wie wir in der Schule lernen, heißt Lishmol zu hüten, dass er ja nicht zurückgeht. Und wir haben Hirsch und andere Meforschim lernen, Lishmol et derer Eitzachalim dafür zu sorgen, dass dieser Weg immer offen bleibt. Er muss zurückkommen, er kann zurückkommen. Wenn er will, hat er die Möglichkeit. Und wie kommt er zurück? Eitzchaim, sagen uns Chazal, Eitzchaim hi, Lamachavitimba, die Torah ist Eitzchaim. Und wir hatten sogar noch einen ganz kleinen Inzident, der in Chazal als physischer Inzident des Eitzchaim beschrieben wird, als die Juden nach Kriyat Yamsuf, nach der Spaltung des Meeres, murrten. Sie hatten nur bitteres Wasser. Sie konnten nur das bittere Wasser konnten sie nicht trinken. Sie waren im Helm, weil das Wasser bitter war oder weil die Juden bitter waren. Sie konnten es nicht trinken. Bottomline, sie konnten es nicht trinken. Steht dort, bei Yoreinu Hashem Eid, bei Aschlech El Amayim, bei Yimtiku Amayim. Hat er besprochen, hat Moshe Rabbeinu einen Eid gezeigt. Eben wieder einen Eid. Fragen uns Chazal, verschiedene Ansichten in Chazal. Was war dieser Eid? Eine Ansicht ist, es war ein Stückchen von diesem Eitzchaim, von diesem Baum des Lebens. Und dieser Baum des Lebens hat das Wasser flach verfügt. Da kein Problem. Geistig, physisch. Geistig haben wir den Zugang. Es ist nicht immer leicht. Chazal führt uns aus, was war dieser Eitzchaim? Warum hat Adam nicht sofort davon gegessen? Warum hat er von anderen Baum gegessen? Antwort, so wie der Al-Khaim natürlich andere Forschung ausführen, der Eitzchaim hatte keine Früchte. Man musste das Holz essen. Und wie einer deiner Forschung sich ausdrückt, und wer ist schon so dumm, Holz zu beißen, freiwillig, ohne dass er einen Hinweis hat, dass dieses Holz eine Wirkung hat. Man isst nicht einfach Holz. Das macht man nicht. Sogar zu lernen, ist manchmal Holz beißen. Das ist manchmal nicht so einfach. Und es ist nicht intuitiv, die gute Frucht, die ich sofort nehme. Erst wenn ich sie beiße, dann merke ich, es ist süß, Holz und hat eine gewaltige Wirkung und so weiter und so weiter. Dann werde ich ein Addict, dann werde ich sogar fast süchtig danach. Aber solange ich es nicht ausprobiert habe, solange ich es nicht auf mich wirken lasse, habe ich keine Ahnung davon. Warum? Weil grundsätzlich die Antenne eben nicht mehr so ausgebildet ist, wie sie sein könnte. Wir haben also dort auch ein abstraktes Konzept, das nicht mehr in dieser physischen Form, wie bei der Schöpfung, für uns zugreifbar ist, das aber 100% noch vorhanden ist. Im Gegenteil, wir haben es, wir sind aufgefordert dazu, uns unser ewiges Leben damit zu erkaufen, wie immer wir das tun können. Und das hat auch auf dieser Welt sehr, sehr gute Konsequenzen. Das ist das Eitzchaim. Ähnlich haben wir es mit dem Or. Or ist das Licht. Dieses Licht, dieses Wachsein, dieses Lernen und dieses Licht nutzen, welches auch primär natürlich ein abstraktes Licht ist, das uns weiterhilft in unserem Sehprozess. Der Rabe bringt eine ganze Abstufung. Das erste Licht ist das Orhaner. Das Licht, eben wie wir es am Chanukka haben, ein Licht von einer Kerze. Das hat einen großen Nachteil. Es hat den Nachteil, es braucht Brennstoff und es brennt runter. Weiter, höher ist Malamimenu Orhayavea. Etwas höher ist das Licht des Mondes. Es ist zwar nur eine Spiegelung, aber immerhin, es leuchtet immer und es vergeht nicht. Le Malamimenu Orhashemesh. Weiter, höher, das ist das Licht der Sonne. Allbekannt, im Moment keine Chance, dass die Sonne ausgeht und das Licht brennt. Jetzt wird es interessant. Und der Maler im Menü, was ist höher? Or Kasechel. Das Licht, die Erleuchtung, nicht umsonst, da spricht man in Deutsch von einer Erleuchtung, das Licht des Zechels. Weil mit dem Zechel kann ich etwas begreifen und das führt ja wunderschön aus. Das Licht der Sonne geht nur bis zu einer festen Oberfläche. Manchmal ein bisschen drunter. Ich kann nicht weitersehen. Mit dem Licht von meinem Zechel kann ich sehr viel weitersehen. Da habe ich eine Fantasie, die mir sagt, wie es in den Tiefen der Meere uns aussieht. Ich habe Möglichkeiten, mir einen Weg zu erdenken, um von mir aus Erdöl zu finden, dass der tief unter der Erdoberfläche ist. Ich kann also mit diesem Licht, ein abstraktes Licht, sehr viel tiefer hineinsehen, als mit dem physischen Licht, das von der Sonne kommt. Und damit möchte ich den Kreis zu Marcel Bereshit schließen. Denn wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, dann geht es nicht nur um das Licht von meinem Zeichen, sondern es geht um das Licht von HaKadosh Baruch Hu, die Erleuchtung von HaKadosh Baruch Hu, die nicht nur Fantasie braucht, um weiter tiefer zu gehen, sondern die effektiv alles umfasst und überall vorhanden ist. Dieses Licht, das ist das Or HaGamis, das ist dieses versteckte Licht, das eben nicht leicht auffindbar ist. Man muss arbeiten, damit man irgendwie an der Oberfläche kratzen kann. Und dieses Licht, das ist weg. Das ist leider nicht mehr in dieser offenen Form vorhanden wie früher. Jetzt Frage, was hat es denn auf sich bei Marte Bereshit, das nur eine Bemerkung in Klammern, offensichtlich, Yehi Or, es wurde Licht, ganz am Anfang. Ja, aber Sonne, Mond und Sterne waren erst am vierten Tag, die waren viel später erst. Ja, wie hängt das zusammen? Weist Rav Hirsch darauf hin, wir haben nach unserer Anschauung der Schöpfung, ist es so, dass HaKadosh Baruch Hu diese Leuchten installiert hat, praktisch als Überbringer von Licht. HaKadosh Baruch Hu hat angezündet wie Lampen und die leuchten. Das heißt, das Licht hat eine Existenz, die nicht abhängig ist von Sonne, Mond, Sterne und von irgendeiner physischen Existenz. Hast du besprochen, was diese physische Existenz uns gegeben, damit wir dieses Licht auf dieser Welt genießen können. Aber das Licht als solches war vorher da. Und Rav Hirsch macht noch sehr schön darauf aufmerksam, dass der Ausdruck Me'orot, wie er steht in Ma'aseh Bereshit, der ist genau derselbe Ausdruck wie Menorah. Eine Menorah selbst leuchtet nicht. Die Menorah ist Trägerin von dem, was ich ihr nachher an Lichtern aussetze. Und die Me'orot, die wir haben, eben Sonne, Mond, sind im Grunde genommen nichts anderes als die Menorot. Das sind diese Träger für dieses physische Licht, das uns hoffentlich hilft, zu verstehen, wie ein geistiges Licht aussehen sollte. Was ist nun die Funktion von diesem Näher und von diesem Ohr, das wir brauchen, das wir eigentlich, nachdem wir streben und an das wir denken sollten, wenn wir zu Chanukka kommen und die Lichter sehen? Ich komme zurück auf die Frage, ob Licht sichtbar ist. Ich glaube, jetzt ohne den Physikern zu nahe zu treten, ich bleibe brav auf der philosophischen Ebene, ohne hier über Photonen und die phosphorierenden Effekte zu sprechen. Ganz bin ich Ökonom. Als Ökonom ausgedrückt ist es so, dass Licht eigentlich per se nicht sichtbar ist. Was ich brauche, ist immer eine Atmosphäre, die Licht sichtbar macht. Und ich kann jetzt im philosophischen Sinn sogar noch ein bisschen weitergehen, dass es eigentlich die Verunreinigungen sind in der Atmosphäre, die besonders helles Licht erzeugen, denn dann spiegelt es sich stärker. Also das Licht selbst ist in gewisser Hinsicht nicht sichtbar. Das weiß jeder, der einmal ein bisschen die Astronauten hörte sprechen, die versuchten zu beschreiben, die unglaublich schwarze Dunkelheit, die außerhalb von unserer Atmosphäre herrscht, sogar wenn man in Richtung Sonne fliegt. Es wird nicht heller, es wird zuerst mal dunkel. Es wird rabenschwarz. Nur die Atmosphäre hilft uns, dass Licht eigentlich den Effekt hat, den wir alle kennen, dass es hell wird. Und auch sogar dort draußen im Universum, wenn ich die Sonne als leuchtenden Stern wahrnehme, dann brauche ich immer noch meine Netzhaut, an der sich dieses Licht spiegeln kann, damit ich irgendetwas wahrnehmen kann. Es wird nicht einfach hell, es ist dunkel. Licht allein, und das ist ein gewaltiger Muster, das ist ein gewaltiger Gedanke, Licht allein per se ist nicht sichtbar. Ich muss eine Atmosphäre schaffen, in der Licht sichtbar ist. So, jetzt übertragen wir das genau in dem Sinn, wie wir es eigentlich möchten für Kranke. Chazal erzählen uns. Moschel le mor hadova doyne. Es gleicht jemandem, Sheba es lachelmani. Er kommt in einen Krämerladen und er sagt ihm, Tenlire wie ich jain. Offen ausschank, gib mir ein Maß Wein. Und er sagt ihm, Havei Keli, gib mir ein Gerät. Und Papaslo et Cheiko. Und er öffnet ihm seine Schoß und hält ihm ein Tuch hin, da kannst du finden. Amalei, Keli Schemen. Oder er geht in einen anderen Laden und sagt dort, gib mir Öl. Amalei, Havei Keli, gib mir ein Gerät. Und Papaslo et Cheiko. Und er öffnet ihm den Einkaufskorb. Amalei, wenn ne Euro, du Idiot. Keli, Enbiadcha, du hast kein Gerät in der Hand, welches fähig ist, Flüssigkeiten aufzunehmen. Der Atan Rakesh, wie toll, ja, in Geschenk, und du willst Wein oder Öl einkaufen. Kach hat du besprochen, Omer la Shain. So sagt, hat du besprochen, den Rashain. Wer in der Rashain? Ma'asim tovim ein beyetchem. Ihr habt keine Ma'asim tovim, keine guten Taten, keine Taten. Wer atem ba'asim limot Torah und ihr wollt Torah lernen, das funktioniert nicht. Was wollen uns Chazal hier zeigen? Ich glaube, da sind wir eigentlich bei der Quintessenz der ganzen Geschichte. Licht ist sichtbar, wenn wir eine entsprechende Atmosphäre dafür schaffen. Torah ist sichtbar, wenn wir ebenfalls eine entsprechende Atmosphäre dafür schaffen. Diese Atmosphäre ist Ma'asim Tovim, das sind die Taten, das ist die Umsetzung. Solange Torah nicht umgesetzt wird, solange sie nur akademisches Wissen ist, dann ist sie in gewisser Hinsicht, entfaltet sie ihren Wert nicht. Kann ich sagen, es ist wertlos, aber ich kann sagen, sie entfaltet ihren Wert nicht. Genau gleich wie Licht im Vakuum praktisch seine erleuchtende Wirkung nicht hat. Es hat es einfach nicht. Und das wollen uns Chazal sagen. Ben Atella, du bist ein Idiot gewisser Hinsicht. Denn du willst profitieren von diesem Lernen, aber die Umsetzung bringst du nicht. Du bringst nicht diese Moleküle mit, an denen sich Torah anhaften kann und sichtbar werden kann. Das ist eigentlich, wie Licht sichtbar ist und wie Torah sichtbar ist. Ich komme zum Schluss. Wir haben uns unterhalten darüber, was wir eigentlich am Chanukkah wollen. Wenn wir diese Neirot, diese kleinen Lichtlein, anschauen dürfen und sollen, aber keinen direkten Nutzen davon haben sollen. Das ist mal ein Hinweis, dass echtes Steigen, echtes Weiterkommen ist vor allem dort vorhanden, wo nicht primär der erste Gedanke ist, what's in for me? Wie kann ich etwas profitieren davon? Der erste Gedanke ist, zurücklehnen und nachdenken. Was kann ich von diesen Lichtern lernen? Das ist der erste Gedanke. Das funktioniert nur, wenn ich mich, mein Ego, meinen Willen, meine Lust oder was immer ich habe, mal für einen Moment abschalte, mich absolut aus diesem Kreis herausnehme und schaue. Weil ja, wir haben gesagt, ja, das Anschauen heißt immer sich vertiefen. Sich vertiefen in diese Lichter heißt, was ist für uns der Stellenwert von Licht, was ist für uns der Stellenwert von einem Nähr, von einer Lampe und wie können wir dadurch in irgendeiner Form weiterkommen. Klar ist, die einzelne Lampe, das Lichtlein, das ist eine gute Tat, das ist ein begrenzter Wirkungskreis, den es hat. Die eigentliche Erleuchtung, das höchste Ohr, an das wir herankommen können, da habe ich auch zitiert, ist das Ohr hat selber, das Licht von meinen Gedanken. Wenn ich den richtigen Zugang habe und die richtige Führung und die richtige Basis, dann kann ich damit Materialien durchblicken, die ich mit dem normalen Sonnenlicht, mit dem normal üblichen Licht nicht durchblicken kann. Ich habe dann Röntgenstrahlen, ich habe in irgendeiner Form eine Art und Weise, wie ich weiter hineinsehen kann, ohne dass ich eine Destruktion verursache, ohne dass ich intrusiv bin, dass ich das Material zerstöre. Ich kann etwas verstehen. Und das sollte eigentlich einer der Grundgedanken sein von Chanukka. Wenn wir uns ein klein wenig besinnen, wir zünden ein Licht an, ein zweites Licht, das ist etwas Kleines, es ist im Grunde genommen gar nichts. Es hat keine Wirkung auf die Erderwärmung, es hat keine dieser monumentalen Wirkungen, nichts dergleichen. Ein ganz kleines Licht. Und doch kann es eine viel monumentalere Wirkung, Auslösung, nämlich eine ganz kleine Änderung bei mir. Und diese Änderung kann sein, dass ich zurücklehne und denke, Moment mal, was für Werte zählen hier wirklich? Ich gehe in eine Kammer und überlege mir, vor diesen Lichtern, wenn da niemand zuhört und niemand schaut und mich niemand hört, wenn ich spreche, und ich überlege mir, was will ich wirklich? Das ist eine gefährliche Frage, denn für die meisten von uns wird die Frage enden mit I like to curl up on the beach and sleep in the sun. Und das ist noch die wahrscheinlich harmloseste Form der Antwort auf diese Frage. Aber wenn wir uns ein bisschen über den Wert, den objektiven Wert, Rechenschaft geben und in dieses Licht hineinschauen, was kann ich mit Licht machen? Was kann ich mit meinem Licht machen? Dann sehe ich doch wesentlich weiter. Und bekomme vielleicht den Eindruck, ja, hey, das kann es nicht sein. Ich will in meinem Leben etwas erreichen, wofür ich dastehen kann. Etwas, wo ich an meinen letzten Tag zurückblicken kann und sagen kann, das war's wert. Ich habe etwas gemacht. Und das sind ausschließlich in dieser Form nach jüdischem Glauben abstrakte Werte. Es könnten sehr wohl, man kann Bauten machen in Konkret und sie halten oder sie halten nicht, oder das Geld geht den Weg des Medoff-Weges, was immer das mit materiellem geschehen kann, das hat keinen Bestand. Wenn ich wirklich etwas Ewiges will, dann muss ich in irgendeiner Form Zugriff erhalten auf diese Werte, die hier dahin. Und ich möchte da zwei Bemerkungen noch anbringen und dann bin ich am Ende meines Referats. Erstens einmal, in was für einer Zeit leben wir? wird es immer so weitergehen. Ich sage, das hat heute der Hinterste und Letzte verstanden, unabhängig von Religion, Rasse, Hautfarbe oder was immer. Man weiß, eher nicht. Man wehrt sich zwar dagegen, aber man sieht, dass da momentale Änderungen irgendwo in der Pipeline sind, die wir marginal vielleicht beeinflussen können, vielleicht nicht. Das weiß heute niemand so genau. Wenn Sie die Zeitung lesen, dann ist die periodisch gefüllt mit Artikeln, dass die Welt auf der Suche ist nach einer neuen Weltordnung. Die Welt hat Angst. Wir haben zwar keinen Kalten Krieg mehr, die verstehen sich irgendwie, die reden miteinander, aber wir haben noch viel, viel, viel schlimmere Zustände, wo man wirklich echt nicht weiß, ob irgendein Maniac morgen den Knopf drückt und für uns alle, die wir hier sind, irgendein Verderben provoziert, von mir aus à la Tschernobyl oder noch viel schlimmer, und wir sehen es nicht einmal und wir werden geschädigt. Das sind die Ängste, die heute Leben betreffen. Und die Ängste sind vorhanden. Wie werden wir fertig mit diesen Ängsten? Und ich glaube, da gibt es in Chazal Hinweise. Dieser Schiur basiert selbstverständlich auf vielen Schiuren von Moshe Soloveitchik, Zichroner Livracha, der mein Redner war und dessen Schulin ich während vielen Jahren hören durfte und auch aufschreiben und weitergeben durfte. Er hat mir mehr wie einmal gesagt. Einmal hatten wir einen Schul, das war 1990, beim Ausbruch des Goldkrieges, und da sagte er mir, von Heimdom nicht mehr dort kein Menuchen. Von heute an gibt es keine Ruhe mehr, bis Moschiach kommt. Hat sich so ausgedrückt, ich kann es nur weitergeben. Einmal hat er sich ausgedrückt und gesagt, von Heinz an kann man alles Dings wissen. Von heute an kann man alles wissen. Und ich habe ihm dann natürlich an der Zunge gezupft und ihm gesagt, ja, es würde mich interessieren, was kann man da alles wissen? Als offene Psyche. Sind einfach Psyche. Wenn man sie lernen kann, weiß man. Welche Psyche wollte ich wissen? Und er sagt mir nur, als offene Zukunft. Welche Zukunft? Ich bin aber nicht in Indien. Fragte weiter, fragte ihn, warum? Dann war ich nicht in Indien. Brennen, interessiert mich. Und dann gibt er mir so einen mitleidigen Blick, der war ich, du hast ja gar nicht verstanden. Ich hoffe, Forschung ist keine Zeit. Um mir zu sagen, schau, es ist völlig irrelevant. Die Zukunft zu wissen ist irrelevant. Was für uns relevant ist, ist zu wissen, was wir hier und now zu tun haben. Und da sagen uns Chazal, was soll ein Mensch tun, um von diesen Wehen, die wir alle nicht spüren müssen, dass wir von weder jüdisch sein noch sonst irgendetwas, irgendwie ein bisschen offenen Blick, wir sehen es. Es knackt überall in der Welt. Man hat eigentlich im Grunde genommen nichts mehr im Blick. Weder das Finanzsystem, noch die Wirtschaft, noch das Klima. Es hat überall monumentale Probleme, die man nicht im Blick hat. Was kann ein Mensch tun? Sagen uns Chazal, sehr simpel. Ja, es ist teurer, und wir müssen es versorgen. Er soll sich mit diesen geistigen Werten auseinandersetzen. Jeder auf seiner Madrege, jeder auf seiner Stufe, um Macht im Zeugen und mit guten Taten. Und Chazal gehen noch weiter. Chazal sagen an einer Stelle, und da sprechen Chazal ganz konkret das Galut Ishmael an. Dieses Galut, das wir offensichtlich heute spüren, Galut Ishmael, das Galut bei den wir als Araben, bei den Ishmaelin, wer immer das sind, das ist heute naheliegend, ich sage es ihrer Fantasie offener, braucht da nicht viel Fantasie dazu. Dieses Galut Ishmael bezeichnet das Ende von Galut Edom, von diesen 2000 Jahren, die wir jetzt drin sind. Und Chazal beschreiben, dass das absolut schrecklich ist. Es ist schlimm. Und die ganze Welt ist wie im Roman. Sind alle, niemand weiß mehr ein und aus. Und dann zu besprochen kommt und sagt, und die Jeden sagen, nein, wir wissen auch nicht mehr rein und aus, wir wissen nicht mehr weiter. Und der Novi kommt, dann zu besprochen kommt, Chazal sagen und sagt, nun, warum seid ihr hier aufgeregt? Dass die ganze Welt aufgeregt ist, verstehe ich. Denn sie haben nichts, woran sie sich halten können. Ihr habt doch eure Lösung. Das löst nicht die monumentalen Weltprobleme, die können wir auch gar nicht lösen, aber es löst unsere Probleme. Und Chazal gehen sehr stark und sagt, ach, diese Mehumah, dieses Durcheinander, sieht ihr auf Mansur lachen, genau das meine ich, genau dort sind wir, genau dort, wo wir sein müssen. Die Frage ist nur, sind wir bereit, dieses Or, dieses Licht zu verstehen, mit dem Or HaSeichel, der eben ein bisschen weiter geht, wie das physische Licht, oder sind wir nicht bereit dazu? Und ich glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich in irgendeiner Form beantworten muss und auf die Linie bringen muss. Und wenn wir das können, dann haben wir diesen Chanukka mit den anderen sechs Chanukkos, die erwähnt werden in Chazal, dazu der monumentale Chanukka der ganzen Welt, wo wir auch darauf warten, verbunden. Und ich bin überzeugt, dass dann auch, wie auch so ein Zedek, im Hera Be'ameinu bald kommen wird und wir hoffentlich unsere Erlösung sehen werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.